Bevor wir in den Segnungsteil reingehen, mache ich eine kleine Einführung. Ich hoffe, das ist recht, dass wir da so unterwegs sind. Ach, jeder sollte herzlich willkommen sein, das hatten wir ja schon heute. Und für die, die das letzte Mal da waren, nochmal so zur Erinnerung, wo Jesus uns sagt, wir sollen das Salz der Erde sein. Wenn das Salz aber seine Wirkung verliert, womit soll man es wieder salzig machen? Es taugt zu nichts anderem mehr, als auf den Weg geschüttet und von den Leuten zertreten zu werden. Kindersegnung. Wir werden nachher bei der Kindersegnung einen Teil aus Psalm 62 über Evelina aussprechen. Und ich werde den Paten, den Eltern, den Großeltern, den Freunden 5 Tipps aus dem Psalm 62 geben zur besseren Kindererziehung. Das schadet der Gemeinde auch nicht, wenn die das mithört, aber ich sag mal, so das geht mal jetzt speziell zu diesem besonderen Anlass. Schüttel mal gut weiter, das ist ganz gut, das ist für die Verdauung. Wenn man über Kindererziehung nachdenkt oder über Evelina, was sollte man ihr mitgeben? Da werden so einige von uns sagen, naja, sie soll immer fleißig sein, sie soll gut lernen. Man lernt ja schließlich nicht für die Schule, sondern fürs Leben. Man würde ihr eine gute Partie wünschen, also ihr so eine, der reich, gesund ist und dann noch freundlich. Ja, die gibt es selten, aber die soll es geben. Einen gesunden Körper, deswegen würde man eher mal sagen, mach dich richtig fit, iss die richtigen Körner. Bisschen Joggen, Körner schmecken komisch, wa? Ein echter Mann unter uns, das ist was für Pferde, aber nicht, ja? Denk immer positiv, streite dich nicht. Es gibt also ganz viele Punkte, die eine gute Lebenserwartung hervorbringt. Und ich habe das vor Jahren mal der Gemeinde gesagt, da gab es eine Untersuchung von dem Professor Grossart Maticek. Der hat von 1993 bis 2003 über 35.000 Leute befragt, was ihre Lebensqualität ausmacht und was zur Verlängerung des Lebens gut wäre. Und hat 15 Punkte abfragen lassen und hat die dann untersucht, wie das Leben verlängert oder gut gestaltet werden könnte. Er hat also gesagt, gute erbliche Voraussetzungen verlängern das Leben, gesunde Ernährung, regelmäßige Bewegung, kein Suchtverhalten, gute soziale Integration, erholsamen Schlaf, positive Eigenkreativität, Selbstdominanz, also wo man sein Leben selbst gestalten kann und so weiter. Hier sind auch so einige Dinge aufgelistet und dann hat er, wie gesagt, 35.000 Leute im Alter von über 50 Jahren abgefragt und hat dann eine Statistik gemacht, welche dieser Punkte für Evelina der wesentlichste wäre, damit ihr Leben möglichst lange gesund und möglichst lange dauert. Und alle, die die Untersuchung nicht kennen, die werden sich jetzt fragen, Wohlbefinden und Lust, verlängert das Leben oder die Körneresserei oder Jogging? Und es ist dann sehr erstaunlich gewesen, dass mit Abstand der Grund, der das Leben am längsten gesund hält und der das Leben verlängert, jetzt muss ich gucken, wo es hier steht. 12. Die gefühlsmäßige, spontane Gottesbeziehung ist. Also du kannst noch so viel trainieren, solange das andere nicht stimmt, wird es dein Leben nicht verlängern. Und ich gebe euch jetzt so ein paar Zahlen, die das belegen. So, das sind die Sachen, die wir selbst bestimmen können, also als Empfehlung. Das war jetzt das, was von dem Professor an der Universität rausgekommen ist. Wenn du eine religiöse Lebenseinstellung hast und bist Atheist, dann hast du eine durchschnittliche Lebenserwartung von 73 Jahren und die erste schwere Erkrankung kommt mit 64. Bist du ein neurotischer Atheist, stirbst du im Schnitt 10 Jahre früher. Das ist also jetzt Wissenschaft, das hat jetzt nichts damit zu tun, ja, weil ich das jetzt hier vortrage und die erste schwere Erkrankung mit Magengeschwür kommt mit 47. kann man nachlesen, ist ein dicker Band drüber entstanden, der das belegt. Bist du kirchlich engagiert ohne persönliche Gottesbeziehung, hast du eine Lebenserwartung vom Schnitt von 72. Es gibt die Leute, die sagen, du stirbst ein Jahr früher wie der Atheist, weil du am Heiligabend in der kalten Kirche dir irgendwas abholst, was dein Leben schneller beendet. Und die erste schwere Erkrankung kommt mit 61. Bist du neurotisch-religiöser, dann stirbst du, lebst ein Jahr länger wie ein neurotischer Atheist. Woran das liegt, weiß man nicht. Wie gesagt, das ist Wissenschaft, das ist dokumentiert. Jetzt ist die Frage, wenn du eine emotionale Beziehung zu Gott hast, wenn du fröhlich in den Gottesdienst kommst, wenn du sagst, wow, mein Gott ist spitze, das ist Leidenschaft pur, dann kommt Folgendes raus. Man nennt das eine persönliche emotionale Gottesbeziehung. Dann lebst du im Schnitt 84,7 Jahre und mit 71 hast du die erste schwere Krankheit. Eigentlich müsste von den Krankenkassen, ich würde das der Techniker Krankenkasse, der ich angehöre, empfehlen, Gottesdienstbesuche zur Verlängerung des Lebens und der Lebensqualität empfohlen werden. Noch vor Joggen, noch vor Körneressen, noch vor allem anderen ist das das Dominierende. Also erziehungsmäßig macht er anscheinend nichts falsch, wenn ihr eure Kinder mit in den Kindergottesdienst schleppt. Hoffentlich kriegen sie da ein anständiges Gottesbild vermittelt. Das sind Sachen, die wir entscheiden können. Aber es gibt Entscheidungen, die können wir nicht treffen. Wir können zum Beispiel nicht die Entscheidung treffen, ob wir in der Sahelzone geboren werden, in Afghanistan oder in Deutschland. Wir können uns nicht aussuchen, ob unsere Eltern reich sind oder arm. Wir können nicht entscheiden, ob wir Junge oder Mädchen, ja gut, will ich jetzt nicht so drauf eingehen, ja. Ich kann meine Hautfarbe kann ich nicht im Einzelnen, ja. Ich kann mich noch so lange in die Sonne legen, ich werde nie so schön braun wie Schill werden. Der hat das von der Natur als Geschenk mitbekommen, ich schaffe das selbst in einem guten Urlaub nicht. Das sind vorgegebene Größen. Ich kann auch nicht entscheiden, ob ich ein Frühchen werde oder eine Zangengeburt oder normal mit Kaiserschnitt oder wie auch immer gekommen bin. Ich kann eigentlich auch nicht entscheiden, welcher Name über meinem Leben ausgerufen wird. In der Sowjetunion hießen einige zum Beispiel Sputnik. Ich weiß nicht, wie das in der Schule angekommen ist. Aber Eltern können diese Rahmenbedingungen ein bisschen bestimmen. Jetzt nicht mehr lange, ihr kommt jetzt gleich dran. Ich bin jetzt mit der Vorrede fast zu Ende. Noch 3 Minuten, dann kommt die Kindersegnung. Das ist noch die Einführung dazu. Was die Eltern bestimmen können. Man hat psychologische Untersuchungen gemacht, wie das ist, wenn Kinder in einer Nichtraucherfamilie groß werden mit einem täglichen maximalen Fernsehkonsum von 60 Minuten. Dann malen Kinder solche Männchen, wie sie da oben sind. Wird in der Familie mindestens 3 Stunden lang Fernsehen geschaut, malen Kinder folgende Bilder. Werden täglich dazu noch 20 Zigaretten im Haushalt geraucht, malen Kinder die obere Linie. Und dann bleibt das Rest, wenn wirklich einschlägige, psychodramatische Erfahrungen da gewesen sind in der Familie, dann hat man die Kinderbilder in der unteren Reihe. Kinder können daran nichts festlegen, sondern das bestimmt die Verwandtschaft, das bestimmen die Eltern, wie Kinder groß werden, welchen Schutzrahmen sie bieten. Ich hoffe, Sie merken den Druck, den ich nochmal in Ihre Richtung gebe. Es ist eine einfache Sache, mal eben zu der Kindersegnung aufzuschlagen und zu sagen, ach, was war das süß, was hat sie ein schönes Kleidchen gehabt, wie hat sie sich benommen, hat sie gelacht oder dabei geschrien, wie war das, haben wir tolle Bilder gemacht. Sie haben Verantwortung. Mein Freund Herbert Weimar aus Oranienburg erzählte die Geschichte, wie er gerufen wurde vom Jugendamt und musste Kinder aus einer Wohnung herausholen. Die saßen da und haben die Cornflakes-Packungen gegessen, weil die Eltern über eine lange Zeit weggelaufen waren. Überall Kot an den Wänden. Ich frage mich, wie wir Eltern umgehen, wie Verwandte, wie wir mit Kindern umgehen, damit hier innerlich was wachsen kann bei den Kindern, dass sie geschützt groß werden. Wenn ich meine, meinen Fernsehkonsum leben zu müssen mit den Kindern zusammen, was macht das mit den Kindern? Verstehen wir die Verantwortung, die wir haben mit den Kindern? Und dann schauen wir zu Jesus hin und dann sagt Jesus, hey, lass die Kinder zu mir kommen. Weil wir Erwachsenen, wir versuchen das ja nach bestem Wissen und Gewissen zu machen und kommen an unsere Grenzen und dann kommt es zu dem Punkt, dass wir sagen, wir kommen nicht weiter. Und das ist der Teil ja, wo wir heute sind, dass wir sagen, heute wollen wir ein Kind segnen, weil wir es alleine nicht so richtig schaffen. Wir wissen es im Kopf, aber wie sieht die Umsetzung aus? Und damals in der Geschichte kamen Mütter, die waren auf den Gedanken gekommen und sahen nach Grossartz, Matuszek, ja, der kommt erst wesentlich später, aber wir wissen, wenn Jesus segnet, dann haben sie eine bessere Lebensqualität. Nichts wie hin zu Jesus und dann kamen sie in eine fromme Gesellschaft und die sagten, naja, unser Gottesdienst soll ruhiger verlaufen, Kinder stören, nur tun wir mal lieber raus. Und manchmal gehen sie mir auch auf den Senkel, aber ihnen gehört das Himmelreich, das ist ein Zuspruch von Gott. Die müssen nichts dazu tun. Das ist ein Privileg, was Gott verschenkt. Und das wollen wir heute machen. Wir wollen segnen, wie Jesus das gemacht hat. Er sagt, lass die Kinder zu mir kommen und wehrt ihn nicht, denn ihnen gehört das Himmelreich. Und dann steht geschrieben, dann holte er die Kinder und er nahm sie, das ist jetzt bildlich für mich, auf den Schoß. Aber es steht geschrieben, er segnete sie. Dass ihr Leben eine Qualität an Schutz, an Reichtum, an Leidenschaft, an Freude hat, dass sie nicht komische Bilder malen müssen. So, und hier unterbreche ich meine Ratschläge, weil es kommen danach noch ein paar. Wo ist die kleine Maus? Die freut sich schon richtig. Evelina, du musst jetzt kommen mit deinen Eltern und mit deinem Bruder Nathanael, der darf auch seine drei Pferde mitbringen. Der ist jetzt im Kindergottesdienst. Das ist ja tragisch. Was? Er wollte unbedingt. Also da muss er nachher ein Foto sehen. Irgendeiner wird das ja von der Familie aufzeichnen. Na, nehme ich doch an. Ich sehe, da ist die Technik dabei. Und da gibt es doch auch irgendwelche Paten. Nicht? Die sind auch da? Wo sind die? Die her mit euch. So. Ja, ihr kommt nach oben. So sieht die kleine Maus aus, die Gott geschenkt hat. Ein absolutes Geschenk. Und diese Maus werden wir jetzt segnen und bitten, dass die ganze Gegenwart und Güte Gottes auf sie kommt. Wir werden für die Eltern beten, dass sie sich nicht dumm anstellen bei der Erziehung, sondern dass die Weisheit Gottes in euch gefunden wird. Dass er von dem Sein nehmt und an sie weitergibt. Dass sie Geborgenheit in der Familie erfährt. Dass die Augen auch noch mit 6, mit 10, mit 80 noch so leuchten. Hey, du bist echt, echt Knorke. Hey, absolut super. Und euch, die sie begleitet. Im Mittelalter waren Paten sehr wichtig, weil die Eltern oft früh gestorben sind. Und die mussten eigentlich ein Versprechen geben in der Kirche, dass sie sagen, wir stehen dafür, dass das Kind wirklich in der christlichen Nachfolge dem Herrn Jesus erzogen wird. Merkt ihr den Druck? Den lege ich jetzt auf euch. Man kann nicht nur einfach hier sehen und sagen, ich bin nachher auf dem Foto da oder nur beim Geburtstag oder beim Weihnachten irgendein Geschenk bringen. Ich möchte sehr viel Mut machen, für die kleine Maus zu beten, dass die Güte und die Größe und die Schönheit Gottes kommt. Und während wir beten, werden wir schon die Kerzen hinten anzünden. Zwei bekommt ihr nachher zur Erinnerung, damit er nicht so schnell in Vergessenheit bekommt. Und eine Segnungskerze geht mit in die Familie, damit die sich auch daran erinnert, was alles gewesen ist. Und dazu darf ich die Ältesten mit den Frauen, mit den Lebenspartnern, mit den guten Stücken mitbringen, dass sie mit nach vorne kommen und mitsegnen, damit das hier keine alleinige Show von mir ist. Ich zünde die Kerzen einmal an und ich zünde sie ganz bewusst am Altar an. Als ein Bild, dass wir es vom Herrn Jesus nehmen. Na, das ist jetzt Klebstoff. Nee, die sind angeschwitzt. Nur eine Sache für die Paten und für die Familien, sondern ich gucke hier in die Familie der Gemeinde ein. Und deswegen möchte ich uns bitten, dass wir aufstehen, weil es für mich ein sehr heiliger Moment ist, wo wir Hände auflegen und beten, dass die Kraftwirkung Gottes auf Evelina kommt und auf die Eltern, auf die Paten, auf die Großeltern, Nathanael, der im Kindergottesdienst ist. Wir wollen beten, dass der Segen fließt. Halleluja, Jesus. Herr Jesus, wir beten, dass du auf Evelina kommst. Dass nicht nur wir Hände auflegen, sondern du die Hände auflegst. Dass sie gesegnet wird, wie die Kinder damals, die zu dir kamen. Die lärmenden, fröhlichen, die chaotischen Kittys, die kamen und von dir berührt werden. Ich bete, dass sie eine schnelle, gute Leidenschaft zu dir entwickelt. Entspannt und fröhlich, nicht religiös gedrückt. Ich bete, dass du sie gesundheitlich erhältst. Dass eine gute Gemeinschaft zu Nathanael da ist, dass Geschwisterliebe gefunden wird. Wir segnen die Eltern, dass sie diese Weisheit haben, von dir zu nehmen und es weiterzugeben. Wenn sie ratlos sind, dass sie hören können, was du zu sagen hast. Herr Jesus, und ich segne die Paten, die sich hier hingestellt haben und sagen, wir wollen in der Kraft und der Gnade Gottes Bewahrung über diesem Leben aussprechen. Der Segen Gottes, der Friede Gottes soll fließen über euch. Und so segne dich, kleine Maus, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Jetzt gebe ich euch noch die Kerzen in die Hand. Dass ihr sie wirklich hinaustragen könnt. Und es ist ja ein tolles Symbol. Dass man weiß, die Gnade Gottes ist für euch immer da. Dafür steht das Licht. Er ist das Licht der Welt, was zu uns gekommen ist. Wann immer ihr diese Kerze seht, ein kleines, entspanntes Gebet zu Gott verlängert euer Leben und segnet sie. So mache ich euch sehr viel Mut, diese Schritte zu gehen. Und vielleicht schauen wir uns jetzt noch an und sehen die Verwandtschaft, die Großeltern dort. Und vielleicht wäre es ganz gut, wenn wir noch ein stilles Gebet so in diese Richtung schicken, dass wir sie mit in die Verantwortung hineinnehmen, der Segnung. Ist euch das recht oder soll ich das rausklammern? Okay. Also, die Gemeinde kann sich ein bisschen in diesen Block hier rumdrehen, gegebenenfalls, und still auch mitbeten. Aber wir machen das jetzt, dass sie auch noch was von dem Segen mitbekommen. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir den Segen auch auf die Familie, auf die Großeltern, auf die Freunde und Verwandte legen dürfen. Sie sollen Schutzraum und Vorbild sein, in der Leidenschaft mit dir zu gehen. Amen. Der letzte Teil, bevor die Kerze jetzt wieder weggeht, sie will sie schon haben. Wir nehmen Platz. Ich möchte ganz bewusst noch den Bibelvers über sie aussprechen. den habe ich ganz groß oben schon da hingeschrieben. Sigi, ihr müsst ein klein wenig rausgehen, damit er gelesen werden kann. Bei Gott ist mein Heil und meine Ehre, der Fels meiner Stärke. Weil Evelina, so haben die beiden mir das erklärt, der Elternteil kommt aus dem Altsächsischen, kommt von Aval. Das ist Kraft beziehungsweise Stärke. Und wohl dem, der sagt, Gott ist meine Stärke. Dies sei über dir ausgerufen. Amen. Wenn ich darf, würde ich die Kerzen jetzt so lange wieder vorne noch hinstellen, dann sollen die auch während der Feierlichkeit im Rest noch brennen. Ja? Die sind ja groß genug, die halten bis zum 18. Sei denn, ihr zündet die jeden Abend an. So, jetzt nehmen wir wieder Platz. Also, das kriegen wir schon hin. So, vielen Dank. Und ich mache das jetzt auch nicht so ganz lang, aber ich habe noch 5 Erziehungstipps, die in dem Psalm 62, aus dem wir diesen Vers genommen haben, herausgenommen wurden. Das ist natürlich erstmal für Freunde, Verwandte, aber ich denke mal auch für uns als Gemeinde. Selbst wenn du schon alt bist und sagst, naja, meine Kinder sind in der Welt verstreut, du kannst jeden Sonntagmorgen hier so eine ganze Batterie von den pflegeligen Kleinen hier sehen, von den wunderbaren Kindern und kannst sagen, okay, ich möchte lernen, was Gottes Wort aus Psalm 62 mir zu sagen hat. An den Elternteil. Der Psalm fängt an, ein Psalm Davids vorzusingen für Jedutun. Jetzt fragt man sich, wer ist das? Man weiß es nicht genau. Es könnte der Lobpreisleiter gewesen sein, aber ist auch eine Bezeichnung für das gesamte Lobpreisteam. Das heißt, das wäre ein Psalm für euch, den ihr der Gemeinde aus erzieherischen Gründen vorsingen dürft. Das ist die Einleitung dafür. Und jetzt fängt David an und sagt, meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. Denn er ist mein Fels, meine Hilfe, mein Schutz, dass ich gewiss nicht fallen werde. Teil 1 der erzieherischen Maßnahme. Stille werden. Den Pausenknopf drücken. Ich beobachte das zunehmend, vielleicht hängt das auch mit meinem Alter und meinen nicht mehr ganz so stressfähigen Nerven. Mit zunehmendem Alter wird man ja an manchen Punkten nicht mehr ganz so belastbar. Denkt man immer, wenn die Enkelkinder jetzt da waren, also eine gute Zeit mit ihnen, aber ist auch schön, wenn sie endlich schlafen. Früher hat mir das alles nicht so viel ausgemacht, irgendwie scheint das Alter mit einem was zu machen. Oder ich beobachte, es ist ein Stück Zeitgeist. Wir sind permanent berieselt. Als Kind bin ich noch in den Kaufladen gegangen. Ich hatte meinen Einkaufszettel, da stand die Tante Verkäuferin dahinter und ich bin mit dem Einkaufszettel gekommen und die hat die Sache aus dem Regal genommen. Heute, wenn meine Frau sagt, bring mal Schmand mit, das ist mir vor kurzem passiert, ich gehe nach Lidl. Ich weiß ja nicht, wie oft ich an dem Frischregal vorbeigegangen bin. Ich konnte keinen Schmand finden. Ich habe Gouda gefunden. Dann habe ich sie angerufen und gesagt, ist das saure Sahne? Ich habe das im ganzen Lidl nicht gefunden. Dann bin ich noch in einen anderen Laden gegangen. Ich bin wieder rumgetigert. Ich wollte ja auch niemanden fragen. Das war mir ja unendlich peinlich, weil dann hätte jemand gesagt, ey, Sie kaufen wohl nie ein. Das stimmt. Hätte die gesagt, bring mir mal ein paar Fischerdübel mit. Ich hätte genau gewusst, wo die im Regal bei Bauhaus liegen. Ich wäre nicht erst durch 5 Gänge durchgezischt. Ich hätte die sofort gefunden, aber Schmand. Aber da ist mir nochmal aufgefallen, wie viele Sorten Joghurt das da gibt. Also wenn ich mich an meinen Einkaufszettel erinnere, da gab es nur immer eine. Ich habe gesagt, ich soll Joghurt mitbringen, dann hat die mir das aus dem Regal geholt. Ich bin reizüberflutet. Zwischendurch kommt noch ein Telefonanruf. Zu Hause den Computer an, die Mails gecheckt, zwischendurch mit einem Auge noch Tagesschau gehört und gesehen und dann nebenbei noch eine Stulle gegessen, weil die Zeit muss man ja auskaufen. Stille werden. Legen wir diesen Druck der Hektik auf unsere Kinder? Ich habe jetzt eine Sendung gehört über Kinder, die zum Psychologen müssen. Und ein Ding war, ein Hauptpunkt war die unendliche Reizüberflutung, mit denen wir Kinder belegen. Sie hören ja nicht mehr zu. Sie kommen aus der Schule, Hausaufgaben, Fußballverein, danach Videospiel, danach Kinderparty und danach die Vorbereitung auf Disney World. Sehen Sie das bei uns auch? Haben wir noch Raum zur Stille? Es ist auch ganz typisch, wenn ich mit der Stille unterwegs bin. Ich sitze am Tisch mit vielen Leuten und jeder redet auf den anderen ein, gibt seine Lebenserfahrung weiter und zwischendurch werden noch einige Dinge in Facebook abgearbeitet. Man hat das Essen noch fotografiert, man postet das noch während dem Mahl und dann überlege ich, verstehe ich den anderen überhaupt noch? Wenn über den Tisch geredet wird, dann brauche ich noch nicht mal ein Hörgerät haben. David sagt, als Erziehungsmaßnahme, lerne wieder Stille zu sein, dass du, ich sag's mal ganz weltlich, die Nöte deiner Kinder noch hören kannst. Aber vor allem, dass du noch hören kannst, dass er dein Fels, deine Hilfe und dein Schutz ist. Sind wir schon so reizüberflutet, dass wir das nicht mehr hören und dann auch nicht glauben können? Eine Fahrt mit der Berliner U-Bahn reicht, um mir zu sagen, die Verrückten nehmen immer mehr zu. Es gibt immer mehr Leute, die irgendwo mit dem normalen Leben nicht mehr Schritt halten können. Könnte das daran liegen, dass wir verlernt haben, Stille zu sein? Wie ich früher aus der Schule kam, wurden die Hausaufgaben erstmal in die Ecke geschmissen und dann ist man rausgegangen auf die Wiese und hat Mäuse gefangen, hat kleine Staubbäche in der Wiese aufgebaut und hat Fußball gespielt. Da war nicht so viel mit Reizüberflutung. Es gab auch nur Schwarz-Weiß-Fernsehen. Blöd, aber es war so. Groß geworden bin ich trotzdem. Aber die Frage ist, wer lebt uns? Sei stille. Das Erste, sei stille zu Gott, dass du wieder hören kannst. Stille Zeit nennen das die Frommen. Das Zweite, wie der Psalm dann weitergeht, der realistische Blick in die Umgebung. Wie lange stellt ihr einem noch nach? Wollen alle ihn morden, als wäre er eine hangende Wand und eine rissige Mauer. Sie denken nur, wie sie ihn stürzen, haben Gefallen an Lügen. Mit dem Mund segnen sie, aber im Herzen fluchen sie. Selah, das heißt Denkpause. Auch das gehört zur Kindererziehung. Viele Stimmen werden dir dieses und jenes sagen. Viele wollen dir irgendwas verkaufen. Wir sind in einer Welt voller Staubsaugervertreter. Die Werbung ist voll auf Kinder abgestimmt. Sie brauchen Kinderschokolade, sie brauchen ein Überraschungsei, sie brauchen dieses und jenes. Und die Frage ist, wer verdient letzten Endes daran? Nichts gegen Kinderschokolade, schmeckt aber zu viel, macht schlechte Zähne. Aber die Frage ist, können wir unsere Kinder noch geschützt groß werden lassen, dass wir sagen, du musst nicht alles mitmachen, die Welt ist nicht in Ordnung. Tipp für die Kindererziehung. Die Frage ist aber natürlich, welche Werte vermitteln wir den Kindern dann? Was ist gut und was ist richtig und wo mache ich das dran fest? David hält es für ganz wichtig, in diesem Psalm hineinzuschreiben, es ist nicht alles Sonnenschein. Achtet bei der Kindererziehung, bei den Vorbildern, die ihr sein wollt, zu den Dingen, die eine große Rolle spielen. Oh, vielleicht ist es auch gut für mich als Erwachsene. Punkt 3. Wieder, sei stille. Nach der Warnung sagt er innehalten. Sei nur stille zu Gott, meine Seele. Es scheint notwendig zu sein, dass die Seele das mithört. Sonst müsste das ja hier nicht stehen. Könnt ihr einfach sehen, hör mal zu. Aber die Seele treibt mich ja, wenn ich nicht zur Ruhe kommen kann. Wer von euch hat schon mal schlaflose Nächte, aus irgendeinem Grund? Oh, willkommen im Club. Ist interessant, was im Kopfkino sich dann abspielt, nicht? Das holt dich ein und dann werden kleine Sorgen auf einmal zu mittelgroßen Elefanten. Die latschen dann darüber, da kannst du noch so viele Schafe zählen. Irgendwann stehst du auf, machst den Fernseher an oder holst einen Schnaps. Denkst, das würde helfen, aber kannst du auch knicken. Macht nur besoffen, wenn du viel davon trinkst. Ja, sei stille, meine Seele. Jetzt überleg mal, du bist in der schlaflosen Nacht. Eure Kleine, die schreit und will nicht schlafen und denkt, oh Mann, ich muss morgen zur Uni. Ja, und dann, sei stille, meine Seele. Denn er ist meine Hoffnung. Er ist mein Fels, meine Hilfe und mein Schutz, dass ich nicht fallen werde. Jetzt kommt der Bibelvers, nicht, den ihr ausgesucht habt. Bei Gott ist mein Heil und meine Ehre, der Fels meiner Stärke, meine Zuversicht ist bei meinem Gott. Hofft auf ihn alle Zeit, liebe Leute. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuversicht. Nochmal so einige Worte so durch zum Buchstabieren. Das ist doch genial, dass Gott sagt, hey, ich bin deine Hoffnung. Du kannst nicht schlafen, weil du dir Sorgen machst über deine Kinder, über die Schwierigkeiten, die sahen. Ich bin deine Hoffnung. Ich bin dein Heil. Keiner von uns kann seinem Leben auch nur eine Sekunde hinzufügen. Wir können es ruinieren, das geht schnell, springst du nur vom Turm. Aber hinzufügen? Er ist mein Fels, auf den kann ich mich stellen, wenn Schwierigkeiten kommen, und Schwierigkeiten kommen in unser Leben. Er ist meine Hilfe. Er ist meine Ehre. Ich muss nicht darum kämpfen oder buhlen. Er ist meine Stärke und er ist meine Zuversicht. Hammermäßig, wenn du das buchstabieren kannst, wenn du nachts nicht schlafen kannst und du sagst, hey Seele, komm mal wieder runter. Wohl dem, der jemand kennt, der ihn tröstet. Das habt ihr mit Nathanael sicher schon durchgegangen. So ganz pflegeleicht, ich sag mal so, dass er immer nur auf dem Sofa sitzt und sagt, Mutter, mach mal das Essen, ich esse das jetzt mal in Ruhe. Ist er ja nicht. Wenn er mit seinen Pferden spielt, nicht, dann macht er einen doppelten Rittberger und haut sich das Knie auf. Was ist dann? Dann sitzt er da und sagt, ach, ist alles nicht so schlimm. Nee, der schreit, wie so ein Knilch schreien kann. Stimmt's? Oder ist er anders, mal ganz ehrlich? Er ist so, wa? Er schreit, sonst ist er kein echter Junge. Aber wo flitzt er hin? Er flitzt nicht zum Handy und ruft Oma und Opa an, nicht? Das geht gar nicht, sondern der flitzt zu dir oder zu deiner Frau. Ne? Ja, und was macht die? Oh, ist nicht so schlimm. Komm, wir pusten mal, wir holen Benjamin Blümchenpflaster und kleben da drauf. Nicht? Wohl dem, der erwachsen ist und er wird gebeutelt, weil irgendwas Schlimmes passiert. Und er hat jemand, wo er hingehen kann zum Trost, wo er sagt, da ist meine Stärke, die er auspacken kann, ohne dass das der Nachbar sofort weiß. Wohl demjenigen, der einen Gott hat, wo er hingehen kann und kann sagen, hey, ich habe versagt, bei mir stimmt was nicht. Was ist das für ein Ding? Hey, guck mal uns Männer an, ehrlich, wir kriegen ja den Mund nicht auf. Die Frauen, die kochen Tee, laden sich die Nachbarin ein und dann können die darüber quatschen. Aber wir Männer, wir sagen, da müssen wir schon irgendwie durch. Wir machen auf einen hart, stimmt, wa? So wie die Krawatte gebunden ist, muss das sein. Ja? Also das glaube ich ganz sicher. Das sind wir unterwegs. Aber wohl dem Mann, wohl dem Vater, der weiß, Gott ist meine Stärke, Gott ist mein Heil, Gott ist meine Zuversicht, Gott ist meine Hoffnung. Der kann Vorbild für das Kind sein. Die gucken von dir eine ganze Menge ab. Da kannst du dich noch so dumm anstellen, die gucken. Die nehmen mehr von dir an, das werden die sagen, wenn du dann bei deiner goldenen Hochzeit da sitzt, das Gebiss von der einen Ecke zur anderen schieben, dann werden die sagen, wo sie was abgeguckt haben. Wohl dem, der beten gelernt hat.
wohl dem, der, wenn er krank ist, jemand hat, der den Kopf hält. Für mich einen der entscheidendsten Dinge war als Kind, wenn man falsche Sachen gegessen hat und das Essen dann nochmal im Kopf aus dem Magen heraus wollte. Wenn man sich das Essen nochmal durch den Kopf gehen lässt. Das ist einer der dramatischen Dinge gewesen, dir geht's zum Kotzen, auf Deutsch gesagt. Du rennst zur Mama und während das Essen dich langsam verlässt, ist für mich eine ganz starke Sache, hat meine Mama mir immer meine Stirn festgehalten. Klar, therapeutischer Griff, dann klappt das mit dem Würgen besser. Aber dieser Trost, der dann da war, das wird hier ausgesprochen von David. Wohl dem, der jemanden hat, wo die Stirn festgehalten wird. Noch zwei. Gib acht, woran du dein Herz hängst. Für die Gemeinde nochmal das Bild vom letzten Mal. Einige erinnern sich noch dunkel dran, nicht? Aber Menschen sind ja nichts. Große Leute täuschen auch. Sie wiegen weniger als nichts, so viel ihrer auch sind. Verlasst euch nicht auf Gewalt und setzt auf Raub nicht eitle Hoffnung. Fällt euch Reichtum zu, so hängt euer Herz nicht daran. Was für eine erzieherische Maßnahme. Jesus sagt, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er dient dem Mammon oder er dient Gott. Beides zusammen geht nicht. Teilen geht nicht. Halbschwanger passt nicht. Wir könnten als fromme Leute die Geschichte vom reichen, einflussreichen jungen Mann zitieren, der Gott wohlgefällig leben wollte und es nicht auf die Reihe gekriegt hat mit seinem Reichtum. Wir könnten die Geschichte vom reichen Kornbauern ausgraben, der sagt, jetzt bin ich so reich, jetzt kann es mir gut gehen in meiner Rente. Und Gott sagt zu ihm, du Narr, in der Nacht wirst du sterben und was bleibt dann übrig von dem Reichtum, was du hast? Stille werden auch in der Erziehung heißt, welche Werte vermittle ich der Kleinen? Ist Reichtum, Wohlstand, alles? Ist Erfolg und Anerkennung von irgendwelchen Leuten anders und was Besseres als irgendwas? Menschen können so enttäuschen. Spätestens wenn die erste Freundschaft in der Liebesbeziehung, die sich anbahnt, vor die Wand gefahren wird, wo gehe ich damit hin? Und wir, die wir älter schon sind, jeder von uns könnte doch ein Enttäuschungsbeispiel sagen. Enttäuscht von Menschen. Ich kann mich daran erinnern, an einen Gottesdienst mit den Obdachlosen. Sitzt eine Frau dort, jämmerlich bis zum geht nicht mehr. Und ich dachte so, naja, als Pastor gehst mal hin und betest für sie. Ich bin nur zwei Schritte auf sie zugegangen, wollte nur die Hand hochheben, wollte sie segnen, dann schreit sie mich fast nie mehr ein Mann an. Dachte ich, ja, Mädel, du musst mir nichts von deiner Geschichte erzählen. Du bist gebeutelt, du bist geschlagen. Was ist mit dir passiert? Wo hast du deine Hoffnung hingesetzt? Mitten im Lobpreis sagt David, werde stille vor Gott und denk darüber nach, worauf du dich wirklich verlassen kannst, weil Gott ist treu. Und das kommt zum letzten Punkt. Der Herr ist gnädig. Für diesen letzten Punkt brauche ich nochmal das Handmikro. Weiß nicht, wo das ist. Bei dir noch, Nigel? Keine Angst, ich werde nicht durch den Raum gehen und werde niemanden interviewen. Das hängt nur mit dem Computer zusammen, der ein bisschen Sound bringt. Eines hat Gott geredet, so endet der Psalm 62. Ein zweifaches habe ich gehört. Hat Gott also doppelt gesagt, hör mir zu, bitte hör mir zu. Gott allein ist mächtig. Und du, Herr, bist gnädig. Wenn du vergilt, denn du vergiltst jedem, wie er es verdient hat. Gott allein ist mächtig und du, Herr, bist gnädig. Denn du vergiltst einem jeden, wie er es verdient. Der letzte Punkt, den wir aus diesem Psalm heraus lesen möchten, ist, dass der Herr gnädig ist. Wir sind hier im Gebäude versammelt als ein Haufen von Versagern. Das kann einen richtig anmachen, wenn dir jemand sagt, du Versager. Na gut, so meine ich das jetzt nicht, dass ich dich hier anmachen will, aber jeder von uns hat es nicht geschafft, perfekt zu leben. Spätestens dann, wenn meine Gedanken den anderen umformen wollen, weil der mir krumm gekommen ist. Spätestens dann, wenn ich mit meiner Lebensplanung nicht so dahin gekommen bin, wie ich wollte. Spätestens dann, wenn sich jemand in den Weg gestellt hat. Spätestens dann, wenn meine Eltern in der Erziehung den falschen Griff angewandt haben. Wir alle. Der Apostel Paulus geht sogar so weit, er sagt, wir sind allzumal, allemal die Versager und Sünder und haben nicht den Ruhm, den wir eigentlich vor Gott haben sollten. Wir sollten eigentlich Frieden auf Erden haben, schaffen wir aber nicht. Weil wir vergessen haben, wie gnädig Gott ist. Und weil wir es nicht mehr schaffen, in seine Arme hineinzufliehen. Wir haben vergessen, stille zu werden und was es bedeutet. Diese Woche schickte uns unser Sohn einen Videoclip über YouTube, der das wunderbar ausdrückt, wie Kinder Gnade empfinden. Und das wünsche ich euch als Elternteil, das wünsche ich uns, die wir schon länger auf dem Weg sind, dass wir diesen Teil wirklich erleben. Gott ist gnädig. Jetzt hoffe ich, dass es... Das ist ein Bild für die Gnade Gottes und die Schwierigkeit, wie ich als Mann mich wirklich fallen lassen kann in die Arme Gottes, wie ich es oft verlernt habe, weil man mir das vielleicht in der Erziehung nicht so beigebracht hat, dass man sich einfallen lassen kann in die Arme Gottes. Man hat mich kämpfen gelehrt, Differentialgleichungen zu lösen. Aber man hat mich selten an der Hand genommen, zu sagen, du darfst bei Gott ausruhen, er ist ein gnädiger Gott. Ich habe mir die Härte dieser Welt angesehen und habe gedacht, naja, das ist so hart, also musst du auch eine gewisse Härte an den Tag legen, sonst kannst du nicht überleben. Ich habe mein Innerstes aufgebaut und habe gedacht, ich muss funktionieren als Mann. Ich habe vergessen, wie gnädig Gott ist. Deswegen fällt es mir so schwer, mich wirklich fallen zu lassen in seine Arme und zu glauben, dass er mich wirklich berührt. Und deswegen dieses Bild, ich meine, ist ja süß, wie der Kleine da pennt, ja. Aber letzten Endes ist in jedem von uns, das sage ich uns ganz klar, so eine Sehnsucht danach, wenn der Tag nicht so gelaufen ist, dass ich nach Hause kommen kann,
muss mich mit nichts betäuben, sondern ich kann stille werden vor Gott, der mein Heil ist, der mir gnädig ist. Und sagt Paul, richte dich mal ab. Guten Abend, gute Nacht, du kannst schlafen. Wenn das Leben mal nicht so läuft, warum müssen wir einmal einen auf hart machen? Und was würde das bedeuten, wenn ihr als Ehepaar euren Kindern das vorleben könnt? Sei stille vor mir. Dass man nicht funktionieren muss, sondern sein darf. Psalm 62, ein wenig ausgelegt auf Kindererziehung zum Anlass der Kindersegnung. Ach, ich dachte, vielleicht ist das für Paul wichtig, für den Pastor, dass er ganz neu zuhört und sagt, Paul, es wird Zeit, dass du wieder stille wirst vor mir. Kleine Anmerkung, wenn ich den Vater da sehe, der fühlt sich unheimlich gelangweilt, der findet das alles blöd, da der Kleine jetzt eingepennt ist, der findet das echt ätzend, das ist alles, stimmt gar nicht, nicht? Was meint ihr, was das mit dem Vaterherzen tut? Was meint ihr, wie das Gott gut tut, wenn du in seinen Armen liegst? Hier würde ich gerne mit uns beten, dass wir das vielleicht ganz neu nochmal von ihm nehmen. Oder wenn wir es noch nie so richtig gemacht haben, dann wir sagen, ich muss da irgendwo noch hinkommen. Ich weiß zwar nicht wie, aber vielleicht lese ich den Psalm 62 nochmal unter dieser Prämisse durch. Ich brauche das. Und Gott sagt, ja, machen wir schon. Aber lasst uns mit ihm vielleicht noch einen Moment hier in der Kirche stille sein. Und uns in seine Arme flüchten.